Dann ganz herzlich willkommen zu dieser späten nachmittäglichen Stunde. Mein Name ist Johannes Nelder von der Free Software Foundation Europe, wo ich als Policy Project Manager arbeite. Und das Thema Vergabekriterien hat in diesem Raum hier heute ja schon eine große Rolle eingenommen. Jetzt der, ich glaube, mit Sicherheit mittlerweile dritte Talk zu diesem Thema. Aus einer bisschen anderen Perspektive. Ich habe ihn genannt, Geld ist nicht alles. Neue Wege zur nachhaltigen Beschaffung freier Software. Neue Wege sind ja immer etwas aufregend. Wer auf neue Wege aufbricht, der lernt unterwegs unter Umständen viel. Er kann sich nie so richtig sicher sein, ob er am Ende an dem Ort ankommt, an dem er eigentlich ankommen möchte. Und vor allen Dingen auf neuen Wegen lauern mitunter auch Fallen. Genau, deswegen möchte ich mit euch jetzt in der nächsten 40 Minuten, nächsten Dreiviertelstunde möglichst ein bisschen diese Reise planen, diesen neuen Weg vorausschauen, durchdenken, von wo nach wo soll sie gehen, welche Fallstricke gibt es unterwegs, was machen eigentlich andere, die auch auf dem Weg unterwegs sind, welche Möglichkeiten nutzen andere oder versuchen sie zu nutzen, um diese Fallstricke zu vermeiden, welche Tools gibt es, die wir nutzen können. Und wie können wir sie anwenden? Zunächst aber ganz kurz zur Free Software Foundation Europe. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Software ist heute in allen Bereichen unseres Lebens fest verankert. Und es ist wichtig, dass diese Technik uns hilft, statt uns zu beschränken. Deswegen brauchen wir freie Software. Freie Software ist Software, und ich glaube, auch hier renne ich jetzt hier offene Tür ein, das wisst ihr alle, Software, die jeden vier grundlegende Rechte oder Freiheiten einräumt, nämlich die Software zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern. Also zu jedem Zweck kann jeder sie verwenden. Man darf den Quellcode untersuchen, um sie zu verstehen, die Funktionsweise zu verstehen. Man darf sie verbreiten, und zwar sowohl kostenlos als auch gegen Geld. Und jeder, der den Quellcode hat, kann diesen auch verbessern im Idealfall und kann auch diesen verbesserten Quellcode wieder weiterteilen. Von wo nach wo geht die Reise als erster Punkt? Woher kommen wir? Und um den Bogen dann noch zu kriegen von freie Software, wird als immer wichtiger angesehen, auch in öffentlichen Verwaltungen. Und dieser Reiseweg bezieht sich also auf öffentliche Verwaltung. Also wir kommen von einer Situation, in der öffentlichen Verwaltung Software beschafft wird, die meistens nicht freie Software ist. Also ob eine Software frei ist oder nicht, unter was für einer Lizenz sie steht, ist oftmals kein Kriterium. Den Zuschlag in Vergabeverfahren erhalten meist oder in der Regel Anbieter von proprietärer Software. Und das bedeutet, dass Geld für Lizenzen fließt. Das gleiche Produkt wird also immer wieder bezahlt. Viele Lizenzen werden gekauft. Dabei wird das Produkt durch das Geld nicht zwingend besser. Oftmals wird es nicht besser. Und der Staat und die öffentlichen Verwaltungen begeben sich oder verbleiben in Herstellerabhängigkeiten. Es gibt Gatekeeper weiterhin und Software-Monokulturen in der öffentlichen Verwaltung. Die Preise werden nicht auf dem freien Markt bestimmt, sondern die Preisbildung passiert durch die Hersteller, durch die Preise, die sie abrufen für ihre Lizenzen. Und der Staat hat keine Kontrolle, erlangt keine Kontrolle über die digitale Infrastruktur seiner Verwaltung. Das ist also die Vergangenheit und auch noch in weiten Teilen heute der Status quo in öffentlichen Verwaltungen, im Vergabewesen. Und die Frage ist, wo wollen wir hin? Wohin soll die Reise gehen? Das Ziel soll sein, öffentliche Verwaltung beschaffen freie Software. Öffentliches Geld, also Steuermittel, sollen in freie Software fließen, also in Software, die man verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern kann. Den Zuschlag erhalten Anbieter freier Software. Und Geld fließt nicht mehr für Lizenzen, sondern für Maintenance, für Entwicklung, für Betrieb und für Support. Dadurch werden die Produkte stetig besser. Es entsteht Innovation. Sie stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Und der Staat kann sich aus der Abhängigkeit von einzelnen Herstellern befreien. Es gibt Konkurrenz auf dem Markt, die Preisbildung findet am Markt statt und Staat und Öffentlichkeit erlangen Kontrolle über die digitale Infrastruktur. Ja, weil wir in diese Richtung unterwegs sein wollen, als Free Software Foundation Europe und als Gesellschaft haben wir seit ungefähr 7 Jahren die Initiative Public Money, Public Code ins Leben gerufen. Ihr kennt das alle, unser Claim sehr griffig. Wir wollen rechtliche Grundlagen, die es erfordern, dass mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltungen entwickelte Software unter einer freien Software- und Open-Source-Lizenz veröffentlicht wird. Wenn es sich um öffentliche Gelder handelt, dann sollte auch der Code öffentlich sein. Die Initiative läuft seit vielen Jahren, seit 7 Jahren ungefähr mittlerweile. Also mir kommt es vor, als wäre es schon viel länger, denn heute sprechen wirklich viele Menschen davon. Also sie hat einen großen Bekanntheitsgrad gefunden. Unser offener Brief wurde von vielen Menschen unterstützt. Viele Organisationen unterstützen auch das Ziel Public Money, Public Code und auch immer mehr Verwaltungen stellen sich dahinter und unterstützen die Initiative und auch diejenigen, die sie noch nicht unterstützen. Dort kann man trifft man immer wieder auf diesen Claim Public Money, Public Code ist also etwas, damit können viele Entscheiderinnen und Entscheider in dem digitalpolitischen Bereich, in dem Procurement-Bereich etwas anfangen. Das reicht aber leider nicht, denn damit sind wir noch lange nicht da angekommen, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich dass tatsächlich freie Software für die öffentliche Verwaltung beschafft wird. Es gibt einige Probleme, über die wir heute nicht oder höchstens mal ganz am Rande sprechen, nämlich dass die gesetzlichen Regelungen, die rechtlichen Vorgaben, die ich am Anfang erwähnt habe, die es dafür geben sollte, so dass freie Software beschafft wird, dass die nach wie vor fehlen. Es gibt einen Koalitionsvertrag, es gibt leichte kleine Schritte in diese Richtung, aber die ganz große Verbesserung, die klar macht, wenn der Staat Geld ausgibt für Software, dann soll es freie Software sein. Die steht immer noch aus. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen anderes Thema. Das Thema, um das es heute geht, ist, dass wir uns in dem Vergabewesen immer noch in einer Vergabekultur 1.0 bewegen. Was bedeutet das? Diese Vergabekultur ist entstanden in Zeiten, in denen proprietäre Software hauptsächlich beschafft worden ist und die Verwaltung sich und die Entscheiderinnen und Entscheider in der öffentlichen Verwaltung das Thema Public Money, Public Code noch nicht auf dem Schirm hatten. Es sind bestimmte Prozesse, bestimmte Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es gar nicht so einfach ist, freie Software in den Bedingungen dieser Vergabekultur 1.0 auszuschreiben und zu beschaffen. Also wenn ich in diesen Bedingungen freie Software ausschreiben will, dann lauern Fallstricke. Dazu 2 Beispiele. Stellt euch vor, als erstes Beispiel, ein großer öffentlicher IT-Dienstleister hat ein Produkt für die öffentliche Verwaltung entwickelt, was sich speziell an die öffentliche Verwaltung richtet. Dieses Produkt basiert auf freie Software-Komponenten und es wird von dem IT-Dienstleister auch als Open-Source-Alternative zu proprietärer Software beworben und es soll endlich die ersehnte digitale Souveränität bringen. Nun möchte ein Bundesland endlich digital souverän werden und beschafft deswegen dieses Produkt im großen Stil. Es wird beschafft, es wird geliefert und als dann das Bundesland beim Dienstleister den Quellcode anfragt, wird es auf die Repositories der Komponenten, die verwendet worden sind, verwiesen. Der Code, der wichtig ist zum Betrieb und zur Verknüpfung dieser Komponenten, der steht jedoch nicht als freie Software zur Verfügung. Das Bundesland muss feststellen, das vermeintlich digital souveräne freie Softwareprodukt basiert zwar auf freier Software, ist es aber in Wirklichkeit proprietär. Und das Land ist damit von einem Vendor-Login in den nächsten geraten. Ein anderes Beispiel, auch wieder ein anderer Fallstrick, der lauern könnte. Diesmal rein fiktiv, kommt aber so ähnlich, kommt aber so ähnlich auch vor. Stellt euch vor, ein Bundesministerium möchte eine freie Software-Cloud-Lösung beschaffen und spezifiziert die technischen Anforderungen dafür recht genau. Unter den Geboten ist ein großes IT-Haus und ein mittelständisches Unternehmen, die beide das gleiche Produkt verkaufen, nur unter unterschiedlichen Namen. Lösung A ist wesentlich preisgünstiger als Lösung B, deswegen fällt die Entscheidung darauf. Nicht berücksichtigt wurde jedoch, dass der Anbieter die Lösung A so billig anbieten kann, weil er den Code von Lösung B nutzt, ohne sich an der Entwicklung und Maintenance, am Issue-Management und am Bugfixing zu beteiligen. Im Gegenteil, Bei Issues werden die Techniker des Ministeriums auf den Hersteller von Lösung B verwiesen oder Hersteller A geht selber auf der Verkäufer von Lösung B geht selber auf den Hersteller des Produktes B zu, mit der Bitte doch, diese Probleme zu beheben, damit die Software gut eingesetzt werden kann. Dadurch laufen bei dem Hersteller der, also bei, der, bei dem Hersteller der Software, also bei der kleineren Firma, läuft mehr Arbeit auf. Sie werden nicht am Gewinn beteiligt und dieser Reseller sozusagen, der die Lösung A anbietet, der gewinnt regelmäßig Ausschreibungen damit. Der macht das also nicht nur einmal, sondern er macht das öfters. Deswegen brechen die Einnahmen des mittelständischen Unternehmens ein. Es fallen höhere Ausgaben für die zusätzlichen Service an und am Ende muss das mittelständische Unternehmen Mitarbeiter entlassen und die Entwicklung des Produktes aufgeben. Es stellt sich heraus, dass der große Dienstleister, Hersteller A, weder die Expertise noch das Interesse hat, die Maintenance des Produktes zu übernehmen. Das Ministerium und viele andere Kunden stehen vor einem Problem. Ja, das sind zwei Beispiele. Das zweite bewegt sich so ein bisschen in dem Kontext, was ihr beide heute Morgen in eurem Talk schon ausführlich auch besprochen habt. Ich würde es nochmal versuchen, etwas zu strukturieren. In dem ersten Fall ging es um Openwashing, also darum, den falschen Eindruck zu erwecken, proprietäre Produkte seien freie Software. Wir kennen den Begriff alle, er ist momentan und ja schon eigentlich seit vielen Jahren immer wieder, gerade auch aber in den letzten Monaten durch große Debatten im Kontext von künstlicher Intelligenz in aller Munde. Also Openwashing ist absolut kein neues Phänomen, ist nichts Neues, es wird auch nicht komplett verschwinden. Deswegen müssen wir Openwashing-Methoden kennen, wir müssen darüber sprechen und wir müssen sie eindämmen, denn Openwashing schadet dem Prinzip Public Money, Public Code, es schadet freier Software und es schadet auch dem Ziel der öffentlichen Verwaltung, ihre Infrastruktur kontrollieren zu können. Wir haben deswegen als Free Software Foundation Europe im Juni eine Community-Umfrage gemacht auf Mastodon und auf unseren Mailinglisten haben wir eine Liste von Fragen verschickt mit der Bitte, uns Input zu liefern und aus der Community kamen sehr viele Rückmeldungen. Es ging uns dabei darum, uns den Begriff Openwashing anzunähern, besser zu verstehen, was für Marktpraktiken sich dahinter verstecken. Was für Beispiele es gibt, was für unterschiedliche Strategien von Openwashern angewendet werden. Und könnt ihr übrigens diese Umfrage sehen, wenn ihr den QR-Code scannt. Da kommt man darauf. Bitte? Ja, versucht es mal. Wenn das Internet nicht gerade ausgefallen ist. Und wir haben dann anhand dessen versucht, den Begriff ein bisschen näher zu fassen. Es kam also durchaus da auch sehr, sehr interessante Anmerkungen zurück, also zum Beispiel bei Openwashing könnte sich es um eine Werbung für eine neue Open-Source-Waschmaschine handeln und auch da ist gar nicht so aussichtslos. Es gibt tatsächlich so ein Produkt, das nennt sich Openwasher. Zumindest gab es das vor ein paar Jahren, also die Repositories waren noch vorhanden, das wurde jetzt nicht mehr ganz aktiv entwickelt. Das ist, glaube ich, aber nicht mit Openwashing gemeint. Die Definition, zu der wir gekommen sind, anhand der Auswertung von dieser Umfrage, die wir gemacht haben, Openwashing bedeutet, proprietäre Software vertreiben und dabei den irreführenden Eindruck erwecken, dass man freie Software entwickelt, anbietet oder anderweitig unterstützt. Also zwei Kriterien. Das eine, es muss sich um proprietäre Software handeln, dass Softwareprodukte also nicht oder nicht vollständig freie Software. Und zweitens, es muss eine irreführende Kommunikation geben, die den Eindruck erweckt, dass diese Software freie Software ist. Openwashing ist eine Form von Etikettenschwindel und wird meist mit der Absicht durchgeführt, einen Marktvorteil für ein proprietäres Softwareprodukt zu erzielen. Was für Methoden und Strategien gibt es? Ich gehe da ganz bewusst so ausführlich drauf ein, weil es nachher in dem Teil, wo es dann um die Kriterien geht, wie man damit umgeht, wichtig ist, das zu wissen. Auf der Seite der Kommunikation gibt es ganz oft Buzzwording, also Hersteller verwenden den Begriff open, frei, inflationär, benennen ihre Produkte irreführend, zum Beispiel indem es Open XYZ oder so etwas heißt, oder indem sie Lizenzen verwenden, die auf den ersten Blick wie freie Software-Lizenzen aussehen, aber in Wirklichkeit keine sind, auch in keiner der anerkannten Lizenzlisten auftauchen. Genau, die weitere Methodenstrategien, was so bekannt ist unter dem Namen Open Core, auch das schon ja an sich vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff, weil er suggeriert, dass die Software eigentlich freie Software ist oder es suggerieren könnte. Also ein Teil der Software ist freie Software, aber das ganze Produkt wird als freie Software beworben, auch die proprietären Komponenten. Das Gleiche ist, wenn ich eine Enterprise Edition habe gegenüber einer Community Edition. Die Enterprise Edition ist proprietär und wird aber, heißt vielleicht sogar auch wieder Open XYZ Enterprise Edition und wird deswegen so als freie Software vertrieben. Oder es gibt versteckte Komponenten in der Software oder es gibt Code-Blobs, die proprietär sind. Möglich ist auch, dass eine freie Software über Nacht unangekündigt proprietär wird, ohne dass die Nutzenden das mitbekommen oder darüber angemessen informiert werden. Recht häufig anzutreffen ist auch eine Client-Software, die freie Software ist tatsächlich, aber zwingend von einem Serverdienst abhängt und der Server ist dann proprietär. Also das, was man so vielleicht als Delayed freie Software ansehen könnte, ist, neue Features werden eingeführt, die zunächst proprietär sind und das Produkt wird aber auch schon in diesem Zeitraum als freie Software beworben, wo die neuen Features noch nicht offengelegt worden sind, noch nicht unter der freien Lizenz stehen. Oder aber, und das ist völlig anders gelagerter Fall, es gibt zwar eine freie Software-Lizenz, aber die Nutzenden werden in der Ausübung ihrer Freiheiten behindert oder sogar mit rechtlichen Folgen bedroht, falls sie ihre Freiheiten ausüben wollen. Im Fall von künstlicher Intelligenz, wo es ja in den letzten Monaten ein bisschen mehr Debatte zu dem Thema Openwashing gab, da gibt es noch keine abschließende Definition dessen, was eigentlich OpenAI ist, aber klar ist, es kann nicht nur die Software sein, die dann frei sein muss, sondern es müssen auch Trainingsdaten, Modell und Gewichtung berücksichtigt werden. Und sobald eine dieser Komponenten nicht frei ist und trotzdem das Ganze dann zum Beispiel OpenAI heißt, dann findet natürlich Openwashing statt. Warum ist das ein Problem? Also das auch immer noch Ergebnisse von unserem Community Survey. Durch Openwashing wird die Öffentlichkeit über den nachhaltigen Einsatz von Steuermitteln verkauft. Wird also vorgetäuscht, Public Money, Public Code finde bereits statt. Oder es wird vorgetäuscht, es entsteht der Eindruck, es finde bereits statt. Aber in Wirklichkeit ist dem nicht so. Openwasher sind eine unlautere Konkurrenz für freie Software, die sich mit Federn schmücken, die sie eigentlich nicht verdienen. Und wer freie Software entwickelt, tatsächlich freie Software entwickelt, der wird demgegenüber nicht entlohnt. Wenn Probleme mit der Openwashing-Software auftreten, das ist auch ähnlich gelagert mit dem, was Birgit und Klaus vorhin in ihrem Vortrag beschrieben haben, wenn da Probleme auftreten, dann fällt das oftmals insgesamt auf freie Software zurück. Es entsteht also ein Image-Schaden für freie Software. Und auf Seiten der öffentlichen Verwaltung, auf Seiten des Staates, werden Souveränitäts- und Nachhaltigkeitsziele verfehlt. Die digitale Infrastruktur ist nicht kontrollierbar, so wie es sein sollte. Es gibt weiterhin Herstellerabhängigkeiten, keine Wechselmöglichkeit und auch Interoperabilität ist nicht zwingend oder nicht so gut gewährleistet, wie das eigentlich sein sollte. Das Ziel Public Money, Public Code wird durch Openwashing also ganz fundamental untergraben. Ja, genau, jetzt bin ich schon in der Folie zu weit gerutscht. Man könnte jetzt denken, mit diesem Analysewerkzeug, was wir da haben, hätte man alle Probleme, die so im Vergabeprozess auftauchen können, schon erfasst. Und ja, auch der Begriff Openwashing wird zum Teil vielleicht auch etwas inflationär verwendet und kommt auch in Bereichen zur Anwendung, wo es vielleicht um andere Probleme geht. Deswegen hier Maslow's Hammer. Also wenn dann ein Tool, was du in der Hand hältst, ein Hammer hast, dann sieht plötzlich alles wie ein Nagel aus. Nein, Openwashing ist nicht der einzige Fallstrick bei der Vergabe freier Software und nicht jedes problematische Verhalten einer Bieterpartei hat zwingend mit Openwashing zu tun. Es gibt da also noch andere Probleme. Zum Beispiel dieses hier, ich weiß nicht, die Ornithologen unter euch. Nein, es ist keine Taube. Bitte. ein Kuckuck, also drei Kuckucke, ganz genau. Das ist ein Begriff, den Per Heinlein bei den Chemnitzer Linux-Tagen erwähnt hat oder geprägt hat in einem Talk, um ein Phänomen zu beschreiben, das mit diesem Begriff Kuckucksverhalten gemeint, und das ist heute Mittag ja schon Thema gewesen. Da geht es darum, freie Software anzubieten, die von Dritten entwickelt wird, ohne selbst zur Entwicklung und zur Maintenance upstream beizutragen. Ganz verkürzt gesagt, war heute schon Thema. Auch hier noch ein paar Methoden und Strategien. Wie kann das stattfinden? Also zum Teil wird das komplette Produkt einfach genommen und Reseller-mäßig weitervertrieben oder auch nur einzelne Komponenten eines Produkts. Unter Umständen wird das Produkt unter einem anderen Namen vertrieben. Also vielleicht gibt es aber auch solche netten Beinamen wie Originalprodukt Inside oder Powered by Originalprodukt. Dadurch, dass die anbietende Firma selber nicht Ausgaben für Entwicklung, Maintenance etc. hat, kann sie Dumpingpreise abrufen, hat also weniger Ausgaben, kann günstigere Preise anbieten, hat dadurch bessere Chancen, im Vergabeverfahren berücksichtigt zu werden. Hat selber unter Umständen kein eigenes Issue-Management oder zumindest kein ausreichendes, und was dazu führt, wie vorhin schon geschildert, dass die Arbeit, die für die Weiterentwicklung, aber auch für die Bearbeitung von Issues, für Maintenance und so weiter auflaufen, auf Seiten des eigentlichen Herstellers steigen und die Ausgaben dafür eben auch. Und für Support kann das auch zutreffen. Warum ist das ein Problem? Warum ist das ein Problem auf Seiten des Resellers? Der erhält einen Marktvorteil durch den Verkauf der Arbeit Dritter, ohne etwas zurückzugeben. Für den eigentlichen Hersteller der Software, er kommt nicht zum Zug, er erhält keinen Zuschlag für sein Produkt und er profitiert nicht von der Vermarktung des Produkts. Im Gegenteil, er hat zusätzliche Arbeit, zusätzliche Kosten für Maintenance, für Support, für Issue-Management und Verbesserungen, die der Reseller am Produkt vornimmt, die fließen unter Umständen nicht upstream zurück. Es profitiert also nur der Reseller davon. Und vielleicht wird das Ganze ja auch als Closed Source, als proprietärer Fork geführt, sodass die Software, die verkauft wird, am Ende sogar nicht mehr freie Software ist, dann wäre es auch gleichzeitig, wenn sie als freie Software vermarktet wird, auch noch ein Fall von Openwashing. Schließlich fehlende Erfahrungen, Netzwerke und fehlende Fachkräfte auf Seiten des Resellers oder auch fehlendes Interesse an freier Software und am freier Software-Ökosystem können dazu führen, dass das Produkt nicht so gut ist, wie es sein könnte, wenn es vom Hersteller vertrieben wird, was zu einem Image-Schaden für den Hersteller und für freie Software allgemein führen kann. Hier ist es also so, dass der Allgemeinheit positive Effekte von Public Money, Public Code vorenthalten werden. Also es ist zwar unter Umständen freie Software, aber die positiven Effekte, die Public Money, Public Code eigentlich will und die freie Software ermöglicht, die werden vorenthalten. Das freie Software-Ökosystem nimmt dadurch Schaden. Mit diesen beiden Problemen, also das, was als Kuckucksproblem bezeichnet wurde und Openwashing, sind auch noch nicht alle möglichen Fallstricke genannt. Also es gibt noch weitere Sachen, weitere Punkte, die sich da nicht so ganz fassen lassen. Also was ist zum Beispiel, wenn ein Bieter, der die Ausschreibung gewinnt, der einzige Entwickler dieser Software ist? Also es keine nennenswerte Community rund um das Produkt gibt, sodass, wenn dieser Entwickler, diese Firma ausfällt aus irgendwelchen Gründen, niemand ohne weiteres das Produkt weiterentwickeln kann, weil dazu außerhalb des Unternehmens nicht ausreichendes Wissen existiert oder der Code auch vielleicht nicht in einem Zustand ist, der das ermöglicht. Das Gleiche ist, wenn ein schlechtes Geschäftsmodell auf der Seite des Anbieters existiert, oder vielleicht hat er auch schon einen negativen Track Record, was Openwashing-Verhalten angeht oder solches Kuckucksverhalten angeht, oder vielleicht hängt die Software, die er vermarktet, von einzelnen anfälligen Komponenten ab, die möglicherweise die Sicherheit oder die nachhaltige Nutzbarkeit des Produkts gefährden. All das führt zu höheren Ausfall und höheren Lock-in-Risiken. Es führt dazu, dass Steuergeld nicht nachhaltig verwendet wird im Sinne von Public Money, Public Code. Es führt dazu, dass die Kontrollierbarkeit digitaler Infrastrukturen eingeschränkt ist. Und all das fügt dem Freie Software-Ökosystem Schaden hinzu und ist, wie gesagt, auch nicht gut für die öffentliche Verwaltung und für ihr Ansinnen, ihre technische Infrastruktur kontrollieren zu können und zu so etwas wie digitaler Souveränität zu kommen. Also mit diesen Zielen vor Augen, Unabhängigkeit und Wechselfähigkeit erhalten, das freie Software-Ökosystem erhalten und stärken, stellen sich Herausforderungen auf dem Weg der Vergabe, im Vergabeprozess. Also zum einen gilt es zu lernen, mit diesen Fallstricken bei der Vergabe freier Software umzugehen. Das heißt, sie zu kennen, sie zu erkennen, wenn sie auftreten und das Hineintappen in die Falle zu vermeiden. Das bedeutet, Vergaben so zu gestalten, dass problematische Entwicklungen berücksichtigt, also problematische Entwicklungen der jeweiligen Softwarekomponente berücksichtigt und auch prognostiziert werden können. Deswegen Geld ist nicht alles. Das war heute auch schon mehrfach Thema. Geld darf auf keinen Fall und sollte auf keinen Fall das einzige Kriterium, der Preis sollte nicht das einzige Kriterium bei der Vergabe sein. Gute Vergabe braucht also eine erweiterte Bewertungsmatrix, in der neben Geld, Eignung, Leistung auch noch weitere Kriterien eine Rolle spielen müssen. Ja, was machen andere auf dem Weg? Was machen andere, die diese Fallen erkannt haben und diese Fallen gesehen haben und wie versuchen sie damit umzugehen? Wir schauen mal über Deutschlands Grenzen hinaus. Das sind jetzt ein paar Schlaglichter. Es gibt in verschiedenen Ländern Ideen dazu, wie man Kriterien in Vergabeverfahren zum Anschlag bringen kann, die dabei helfen, diese Fallstricke zu vermeiden und damit eben gute freie Software procuren zu können. Das sind also nur ein paar Schlaglichter, das gibt noch deutlich mehr Ansätze. Aber beispielsweise in der Schweiz gibt es von 2019 den Praxisleitfaden Open Source Software in der Bundesverwaltung. Dort geht es darum, die Zukunft es gibt den Anspruch, die Zukunft einer Software realistisch vorhersagen zu können anhand der Entwickler-Community, deren Aktivität, also wie aktiv ist die Entwickler-Community rund um das Produkt, wie heterogen ist die Entwickler-Community um das Produkt, um Abhängigkeiten identifizieren und vermeiden zu können. Es soll dort die Codebasis analysiert werden, es soll der Organisationsgrad des Anbieters analysiert werden und auch die Sicherheit und Vulnerabilität der Software sollen betrachtet werden. In Schweden gibt es eine Rahmenvereinbarung, ich kann es leider nicht aussprechen, Öppner Programm Varor 2010. Dort wird festgelegt, dass die Ausschreibung nicht nur die Lieferung der Software, sondern auch Services rundherum umfassen soll, also beispielsweise Installationen, Integration in die Umgebung der beauftragenden Einheit, Anpassungen, die Migration, Supportleistungen, Maintenance und Training der Nutzenden. Und Ausschreibungskriterien, die dort genannt werden, die müssen auch nachgewiesen werden. Dazu zählt, also Bietende sollen möglichst nur freie Software anbieten. Sie sollen in der freien Softwaregemeinschaft engagiert sein und aktive Beiträge nachweisen können, sollen Fachwissen über rechtliche Auswirkungen vorweisen können und auch Erfahrungen in der Schulung von Nutzenden und Technikpersonal nachweisen können. Also wichtig ist, es muss immer nachgewiesen werden. In Italien gibt es die Guidelines Agenzia per Italia Digitale, AGIT. Dort gibt es auch einige Punkte, die genannt sind. Es wird ein Maintenance-Nachweis gefordert, also derjenige, der sich bewirbt auf eine Ausschreibung, muss nachweisen, dass er auch an der Maintenance der Software beteiligt ist. Es muss möglich sein, das ist ganz interessant, es muss möglich sein, dass die Software selber betrieben werden kann von der Verwaltung. Prüfungen, die stattfinden sollen, es existieren Abhängigkeiten von anderen Softwaren, gibt es Vereinbarungen mit Dritten, die die nachhaltige Nutzbarkeit in irgendeiner Form schmälern Und als Indikatoren werden außerdem noch genannt die Aktivitäten im Repository, die Release History, die Community-Aktivität und die Anzahl der Entwicklerinnen und Entwickler. Das sind alles sehr holzschnittartige Vorgaben, die so wie sie da jetzt stehen, so auch wie sie in diesen genannten Papieren stehen, sehr allgemein gefasst sind und nicht operationalisiert sind und nicht mit einem Schnips anwendbar sind im Vergabeverfahren. Deswegen ziehen wir den Blick noch ein bisschen weiter auf und fragen uns, welche Tools können wir eigentlich nutzen, wenn wir versuchen, etwas zu entwickeln, was tatsächlich praktisch anwendbar ist. Und es gibt außerhalb des öffentlichen Vergabewesens seit einigen Jahren verschiedene Initiativen, die sich damit beschaffen, quantifizierbare Metriken und Metrikmodelle zu entwickeln, um den Gesundheitsstatus einer Software beschreiben und vorhersagen zu können. Und auch die Nachhaltigkeit einer Software prognostizieren zu können. Also gibt es verschiedene, hier nur genannt, die Open Source Security Foundation hat ihre Freeliber Open Source Software Best Practice Criteria und die OpenSSF Scorecard mit dem beschriebenen Ziel, help Open Source Maintainers improve their security best practices and to help Open Source Consumers judge whether their dependencies are safe. Und ein anderes Projekt ist von der Linux Foundation, die Chaos-Metriken, Chaos-Metrik-Modelle. Dort geht es darum, Metrikmodelle und Software zu erschaffen, die dabei helfen, besser zu verstehen, Community Health der Open Source Gemeinschaft und die Community Health von Open Source Produkten. Wie sieht das aus, wenn wir uns ein bisschen näher anschauen, am Beispiel von Chaos und den Metrikmodellen? Das ist also eine große Anzahl von Modellen, mit denen man alle möglichen Kenndaten erfassen kann über eine Software und ihr Umfeld und den Kontext und die Community darum. Also ich gehe jetzt hier nicht durch die Liste, aber sind sehr verschiedene Bereiche, in denen abgefragt wird, und wir zoomen nur mal rein in den obersten Bereich, in die Community-Activity. Wie sieht das da aus? Es geht hier um die Fragestellung, wie aktiv wird eine freie Software entwickelt? Und auch hier gehe ich jetzt nicht im Detail durch, aber es gibt also hier ganz zahlreiche Indikatoren, die quantifizierbar erfasst werden können. Wo ich am Ende eine Zahl habe und sowas wie beispielsweise die Anzahl der aktiven Commit- oder Issue-Autoren und Teilnehmer innerhalb der letzten 90 Tage oder die Anzahl der Monate seit dem letzten Update im Repository, die Anzahl der Comments pro Issue, Anzahl geschlossener Issues, wieder auch alles in bestimmten Zeiträumen. Es gibt also neben diesen sehr allgemeinen Vorgaben, die wir in den Beispielen aus den anderen Ländern gesehen haben, eine große Anzahl von Metriken, die dabei helfen könnten, den Gesundheitsstatus einer Software zu analysieren und zu prognostizieren. Und die Frage ist, wie wendet man das jetzt an? Wie kommt man von hier dazu im Vergabewesen ein Analyse-Tool zu haben, Analysemöglichkeiten zu haben? Wie lassen sich solche Metriken operationalisieren, um die Fähigkeiten, um das Involvement und um das Commitment von Organisationen hinsichtlich einer freien Software beurteilen und prognostizieren zu können? Diese Grafik, also so als ich bin kein Vergabejurist, also ich kann nicht die Details des Vergabeverfahrens beschreiben, aber es müsste auf jeden Fall darum gehen, Metriken auszuwählen, eine Entscheidung zu treffen, welche Metriken sind relevant und wie sollen sie gewichtet sein, die dann im Vergabeverfahren mit der Ausschreibung abzufragen. Nachweisbar sind sie durch Referenzen, also wer bietet, der muss anhand von Referenzen nachweisen können, dass er er diese Kriterien erfüllt. Danach gibt es eine quantifizierte Bewertung der Angebote. Die führt dazu, dass möglicherweise bestimmte Anbieter ausgeschlossen werden und von denen, die noch im Verfahren sind, ein besseres Verständnis auf der Seite der Vergabespezialisten existiert. Hier steht das Interview. Das ist etwas, also das es wurden gute Erfahrungen mit Interviews gemacht, dass also innerhalb dieses Vergabeverfahrens es dann noch ein Interview gibt, wo tatsächlich nochmal Fragen gestellt werden, nochmal ein persönlicher Kontakt stattfindet, um über diese sehr, sehr schematischen Kriterien hinaus mehr erfahren zu können, auch Rückfragen stellen zu können mit dem besseren Verständnis, was man oben bekommen hat, und danach zu einer Entscheidung kommen zu können, wie wer den Zuschlag bekommt. Wichtig ist dann auch die Evaluation, also welche von den Kriterien haben sich als sinnvoll erwiesen, welche haben sich als hilfreich erwiesen, welche waren möglicherweise nicht so wirksam. Und anhand der Strategie und des jeweiligen Use Cases werden dann die Kriterien angepasst für die nächste Vergabe. Welche Kriterien könnten das sein? Wir haben, also gerade gab es schon eben eine Menge von Kriterien aus dem Bereich dieser Chaos-Metriken. Es ist also klar, dass es erschlagen, das muss eine Auswahl getroffen werden. Vorschläge kamen ja heute Nachmittag auch schon in einem anderen Vortrag. Hier ein paar Vorschläge, die, glaube ich, ein bisschen allgemeiner sind. Es müsste also darum gehen, die Aktivitäten und die Fähigkeiten von Contributors zu beurteilen. Also in Bezug auf das Schreiben und das Reviewen von Code, Bug-Triaging, Quality Assurance, Security und andere Punkte. Existieren Zertifikate oder Empfehlungen durch Top-Contributors der angebotenen Software des Herstellers oder beschäftigt die Firma selbst Top-Contributors des Herstellers? Sind diese Contributors an Dokumentation, an Bildungsaktivitäten, an Community-Building oder an Public-Awareness-Aktivitäten rund um die Software beteiligt? Und zum anderen könnte es gehen um Aktivitäten des Anbieters, also nicht der einzelnen Entwickler und Contributors, sondern des Anbieters. Werden nicht nur in diesem Produkt, sondern auch in anderen Produkten des Anbieters offene Standards eingehalten, offene Standards genutzt? Gibt es einen auf Seiten des Anbieters einen Track Record hinsichtlich freier Software oder ist er noch nie im Zusammenhang mit freier Software in Erscheinung getreten? Ist er in Bezug auf das Produkt ein Single Vendor oder gibt es noch eine weitere Community oder noch andere Anbieter, die das Produkt vertreiben? Und gibt es möglicherweise einen Track Record hinsichtlich Open Washing oder eines Wechsels von einer freien Software zu einer proprietären Lizenz? Dem Open-Washing-Thema müsste man sich unter Umständen noch mit ein bisschen anderen Kriterien nähern. Deswegen steht hier oben Indikatoren, weil für sich genommen diese Indikatoren, die hier gelistet sind, nicht Beweise für Open-Washing sind oder so etwas, aber einen Hinweis darauf geben könnten, dass man vielleicht in diesem Interview sich den Hersteller mit dem Fokus Open-Washing nochmal näher anschauen muss. Beispielsweise wurde die Software noch nie für wichtige Linux-Distributionen gepackt. Es ist Closed Development, auch das ist eigentlich okay. Also freie Software kann auch im geschlossenen Entwicklungsmodell, kann ich zu Hause in meinem Keller entwickeln. Das ist trotzdem freie Software, aber möglicherweise für die freie Verwaltung, für die öffentliche Verwaltung ein Risiko. Oder zumindest ein Hinweis darauf, dass Openwashing stattfinden könnte, ohne dass es auffällt. Ist es ein Single-Vendor? Gibt es für die Contributors CLA-Verpflichtungen, die einen Wechsel zu einer anderen Lizenz im Nachhinein ermöglichen? Wurde die Veröffentlichung unter einer freien Software-Lizenz bisher nur angekündigt und noch nicht umgesetzt? Beziehungsweise, das ist jetzt schon ein hartes Kriterium natürlich, ist die Lizenz, die verwendete, nicht von der Free Software Foundation, von der Open Source Initiative oder vom Debian-Projekt anerkannt? Oder existieren gar keine Lizenzangaben? Das ist jetzt, glaube ich, ein Randfall, der nicht so häufig vorkommen dürfte. Also das wäre jetzt ein Vorschlag, welche Kriterien man betrachten kann und berücksichtigen kann. Die Herausforderungen, die sich also stellen bei dem Versuch oder bei dem Ansinnen, freie Software in dieser Vergabekultur 1.0 auszuschreiben und zu procuren, ist Kriterien zu entwickeln, zu finden, auszuwählen, zu monitoren. Wer macht das? Ist das die Verwaltung selber? Ist das eine Initiative wie von der USBA? Ist das die Zivilgesellschaft oder kann es eigentlich keiner dieser Player alleine sein? Braucht es vielleicht eine Stiftung, die ganz genau das als Aufgabe hat, solche Kriterien aufzustellen? Und weitere Herausforderungen, wie werden die Kriterien gewichtet? Welches sind A, welches sind B, welches sind Muss, welches soll Kriterien? Die unerwünschte Wirkung, dass Bietende, die eigentlich geeignet wären, die Ausschreibung zu gewinnen, durch die Komplexität dieser solcher Kriterien abgeschreckt werden. Diese Wirkung muss vermieden werden. Und die erwünschte Wirkung, nämlich den Ausschluss problematischer Akteure und Produkte, muss erreicht werden. Und auch der Anreiz an Hersteller, die Kriterien zu erfüllen. Denn wenn ich solche Kriterien habe und das ist bekannt, dann hat das natürlich auch Pull-Effekte und hat auch ist auch ein Anreiz dafür, möglichst diese Kriterien erfüllen zu können. Werden Unabhängigkeit und Transparenz sicherlich zwei wichtige Schlagworte. Weitere Herausforderungen, die sich stellen, sind jetzt hier wirklich ein kleiner Kreis am späten Nachmittag der Frostcon. Und ich glaube, in weiten Teilen auch des Vergabewesens des Öffentlichen ist diese Frage, wie kann ich freie Software ausschreiben, nicht die drängendste. Und was für Mittel und Wege kann ich da beschreiten? Das heißt, und auch das Wissen ist unter Umständen nicht vorhanden. Das heißt, es müssen Kompetenzen aufgebaut werden, und zwar sowohl über das freie Software-Ökosystem und seine Besonderheiten, als auch auf problematisches Verhalten, wie beispielsweise das, was wir vorhin beschrieben haben. Diese Kompetenzen müssen institutionalisiert werden. Es müsste also Stelle geben, an die ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe, um es ganz grob zu sagen. Und es muss darum gehen, dieses Wissen in die Verwaltung, also in die Vergabebereiche der Verwaltung zu transferieren und dort zu verankern. Und schließlich wäre es gut, wenn es eine Fehler- und Lernkultur gibt. Es werden immer noch Probleme auftreten, wo Software beschafft wird, die sich dann auf den zweiten Blick eben doch als Openwashing, als eine nicht nachhaltige Software, als eine problematische Software herausstellt. Aber aus Fehlern kann man lernen und muss bereit sein, das zu tun. Mit diesem kleinen Weg haben wir den großen Weg, nämlich zu mehr freier Software in der Verwaltung zu kommen, noch nicht beschritten. Aber wir sind vielleicht ein bisschen besser vorbereitet, haben zumindest eine Perspektive davon, was uns erwartet und was wir unterwegs beachten müssen. Also los geht's. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Habe gehört vorhin, mein Vorredner hat auch schon darauf hingewiesen, dankenswerterweise, die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein. Wir hängen von vielen Spenden ab, von Menschen, die uns unterstützen. Also bitte schaut gerne auf diese Seite hier vorbei und auch ansonsten auf unseren Seiten. Man kann sich dort für unsere regelmäßigen Updates anmelden. Man findet aktuelle Informationen zu freier Software in Europa. Und man kann uns auch als Supporter unterstützen unter diesem Link. Ja, so viel von meiner Seite und jetzt gerne eure Fragen und Anmerkungen. Wir brauchen ein Mikro, oder? Soll ich das rumreichen? Ich reiche mal durch.
Ja, vielen Dank. Ich nicke. Manche von diesen Herausforderungen sind auch schwer. Ich kann mir vorstellen, dass viele Dinge richtig Arbeit sind, wenn ich ordentlich und seriös Open Source Software bewerten will, um sie dann vielleicht zu beschaffen. Aber das ist ja nur unsere Seite. Wie sieht denn die Behördenseite aus? Wie ist der Durchdringungsgrad von diesem Denken? Wie viele Leute haben diese Open Source Awareness? Und wie viel Prozent davon sind Beschaffer?
Ja, das kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Also wäre schön, dass...
Wie soll das natürlich heißen, was können wir tun, die wir nicht beschaffen?
Ja, genau. Gerne, also ein Vorschlag, den ich ja ganz am Schluss gemacht habe, ist, es braucht eine Institutionalisierung von Kompetenzaufbau, es braucht eine Institutionalisierung von Wissenstransfer in die Verwaltung. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, dass solches Wissen auch in der Verwaltung, dass solches Wissen entsteht, denn wir sind ja selber noch am Anfang, glaube ich, alle, wie das geht. Wenn das Wissen da ist, dann muss es eben auch an den Stellen ankommen, wo die Entscheiderinnen und Entscheider sitzen. Oh, hoppla.
Zu dem Thema mit, wie kann man denn die Behördenseite da ein bisschen stärken in der Kompetenz für Beschaffung für Open-Source-Software. Also ich habe da mit Erfahrung, weil ich auf der Behördenseite Dinge in dieser Art und Weise tue. Und also üblicherweise leider etwas, was von der, sagen wir mal, IT- und Entwicklungsseite kommen muss, seine Beschaffungsabteilung soweit zu sensibilisieren oder zu schulen, das quasi umzusetzen. Die meisten Beschaffungsabteilungen haben erstmal primär die Aufgabe, dass sie Verfahren gewisser Struktur und Form und Art und Weise sauber abwickeln. Viele Sachen, die Vergabeabteilungen machen können, also irgendwie Preise bewerten oder Kriterien zusammenzählen, machen die meistens sehr eigenständig. Sobald es fachlich ist, ist es natürlich so, dass es meistens an die Fachabteilungen weitergegeben wird. Das heißt, du hast eigentlich zwei Ebenen, die du aufschlauen musst. Erstens mal die Fachabteilungen in den Ämtern, die bewerten können und wie das dann fachlich zu bewerten ist. Und idealerweise natürlich auch etwas die Beschaffungsabteilung, die sich meistens aber um die Regeln kümmern, um die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das ist die Schwierigkeit. Ich glaube aber, dass der Zirkelschluss zu Menschen, die so von Entwickler zu Entwickler wissen, was denn in dem Bereich gut oder schlecht ist, einfacher zu begeistern sind dafür, die man natürlich aber vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren muss dafür, dass es diese Option gibt. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch das, was vielleicht von der Verwaltung selbst kommt. Ja, es geht, man kann das. Man kann vielleicht auch mal so Dinge teilen innerhalb der Verwaltung, wie man das an der einen oder anderen Stelle gemacht hat, weil das, glaube ich, im Austausch fehlt. Das ist, glaube ich, mein Impuls dazu.
Okay. Ach so, okay. Also, wir können das Mikro auch wandern lassen.
Danke. Danke für den Talk. Nochmal zu der Institutionalisierung. Wir haben ja jetzt das CENDIS, auf jeden Fall auf Bundesebene, das angetreten ist, um mit genau diesem Auftrag oder dieser Mission den Kompetenzaufbau zu gewährleisten. In deinem Vortrag hast du jetzt immer noch Fragezeichen dran. Sind das für dich dann auch Fragezeichen am CENDIS? Was fehlt? Was für eine andere Art von Institutionalisierung schwebt dir vor?
Ja, ich weiß gerade nicht, wo ich ein Fragezeichen hatte. Hatte ich das CENDIS
da drin? Nein, das ist jetzt meine Interpretation dessen, dass du das nochmal so aufgeführt hast.
Nee, das waren einfach Herausforderungen. Also wie können wir, das waren Fragestellungen. So war es gemeint. Also Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass das CENDIS da ist. Und ich glaube schon, dass CENDIS ein Ort ist, wo ganz genau solche Expertise aufgebaut wird. Und das passiert ja auch schon. Und ich glaube, auch heute ist es schon so, dass das CENDIS in der Verwaltung als Ansprechpartner gesehen wird für Fragen. Also mit dieser Open-Code-Sprechstunde, die es zum Beispiel regelmäßig gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob für die Aufstellung dieser Kriterien es nicht eine Institution bräuchte, die breiter aufgestellt ist, ob das also eine Organisation sein sollte, die aus der Verwaltung kommt oder ob dort nicht auch eben tatsächlich sowohl Herstellerseite als auch Zivilgesellschaft, als auch Verwaltung, als auch Vergabeexperten, als auch Wirtschaft, sagte ich schon, beteiligt sein sollten. Also Stiftung ist eine Idee, ist ein Vorschlag. Es kann aber auch sein, gibt mit Sicherheit auch andere Wege, wie das passieren könnte. Und Zendesk wird auf jeden Fall ein wichtiger Player in dem Bereich sein. Und das ist auch gut so.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage, ob du vielleicht einen Tipp hast. Und zwar als Hersteller für individuelle Software, der durchaus daran interessiert ist, auch das Ganze public zu stellen, aber eben daran hängt, dass die Beauftragung der Kunde das eben zulässt. Was können wir machen, um die Kriterien zu erfüllen, die du genannt hast? Also bei uns ist es nicht, dass wir Open-Source-Produkte irgendwo einsetzen, sondern in der Breite Open-Source verwenden, um damit neue Produkte zu bauen, die immer wieder individuell sind, also wird auch nichts doppelt verkauft. Nur wir würden ja an den gleichen Kriterien dann scheitern, die andere Anbieter rausfiltern sollen. Und wir können auch als Firma zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass wir in jedem der Projekte, die wir so verwenden, Core-Contributoren beschäftigen.
Also, habe ich dich richtig verstanden, dass das Produkt, was ihr nutzt, Open-Source-Komponenten, und das Produkt ist auch Open Source, also auch freie Software.
Das würden wir gerne haben, aber das liegt ja nicht in unserer Hand, sondern das liegt ja an der Beauftragung. Sei es jetzt aus der privaten Wirtschaft oder auch aus dem Öffentlichen, kann es halt gut sein, dass wir nicht erlaubt bekommen, das zu veröffentlichen.
Okay. Ja gut, das ist ein Problem, was glaube ich das ist nochmal ein vorgelagertes Problem, wenn das so ist. Also wenn die öffentliche Verwaltung ein Kriterium hat, dass etwas nicht freie Software ist, dann muss man das glaube ich auf einer anderen Ebene nochmal vorgeschaltet natürlich bearbeiten. Ich würde sagen, Entschuldigung, also ohne da jetzt konkrete Tipps geben zu können, aber ich würde sagen, es ist ein strukturelles Problem, und in dem Moment, in dem eben solche Kriterien existieren, die auch transparent sind, also wo klar ist, was gefordert wird, gibt es einen Anreiz für Hersteller, ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber gibt es einen Anreiz für Hersteller, sich diese Kriterien anzuschauen und auch in diese Richtung zu gehen. Es wird natürlich niemals so sein, dass jeder Hersteller in Frage kommt für eine bestimmte Ausschreibung. Das ist ja, glaube ich, auch klar. Also wenn, 15 Core-Contributors gefragt sind, ich habe aber nur 3 in meiner Firma, dann komme ich eben auch an der Stelle nicht in Frage, aber ich glaube, dass solche Kriterien da sind und dass sie transparent sind, ist auch für die freie Softwarewirtschaft eine große Chance und auch für, würde sagen, auch für kleinere Player eine große Chance.
Okay, danke.
Ja.
Die Frage, die sich mir stellt, gibt es Laufzeitumgebungen bzw. Frameworks von Software, die in der Lage sind, sich selbst auf Freiheit testen zu können?
Oh. Wie meinst du das?
Naja, sie haben ja bestimmte Metriken aufgestellt. Wenn man jetzt ein Programm kompiliert bzw. erstellt, werden ja Informationen erhoben, beziehungsweise könnte man der Software Informationen mitgeben, die während oder nach der Erstellung eine Bewertung oder eine Erhebung von Metriken ermöglichen würden. Gäbe es da irgendwelche Ansätze?
Aber um was genau zu beantworten? Um zu beantworten, ob die Software freie Software ist oder ob sie, ich meine, es gibt von uns ein Tool, was wir haben, das ist Reuse. Das ist ein Tool, mit dem man Menschen und Maschinen lesbar Informationen, Lizenzinformationen für jede Komponente, für jede Datei, für jedes Stück Code einer Software hinterlegen kann, was es nachher sehr einfach macht, S-Bombs zum Beispiel zu generieren und sehr einfach macht auch herauszufinden, wo bestehen eigentlich Lücken. Das ist natürlich unter Umständen ein bisschen schwierig für sehr große Projekte, die schon da sind, die dann nachträglich mit diesen Informationen versehen werden müssen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein Tool auf jeden Fall. Ja. Mhm. Oh. Jo. Da hinten war noch eine Frage.
Ja. Oder nicht? Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dem Thema Economy of Scale. Manchmal ist die Entwicklung so teuer, dass es dann auch nur einen Hersteller gibt, wenn das der einzige, der ist, auch die Freiheit respektiert. Zum Beispiel, wenn ich einen Chip entwickeln will, der komplett mit freier Software läuft, dann muss ich eine Mindestmenge investieren, und dann ist es häufig so, dass es eben nur Proprietäre gibt oder einen einzigen, dass man sowas auch eben die Kostenstruktur mit berücksichtigt.
Okay, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Also wenn würdest du sagen, das ist jetzt speziell im Bereich, wo es um Hard-
und Softwareentwicklung geht? Nicht nur Hardware, sondern Hardware und Hosting, dass eben das freie Software eben nicht immer kostenlos ist, sondern es versteckte Kosten gibt, die man berücksichtigen muss.
Okay. Den letzten Teil habe ich, glaube ich, nicht richtig verstanden. Also das erste finde ich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, das mitzunehmen, dass es also manchmal so ist, dass es keine Konkurrenz für einen, also zumindest in dem Bereich freie Software keine Konkurrenz für ein Produkt gibt oder nicht mehrere Hersteller gibt, sodass nur einer in Frage kommt, aber den Schluss war mir jetzt nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Sorry.
Aber ich glaube, wir können zur nächsten Frage, falls
noch. Ja. Ist das Ulle? Magst du? So.
Ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für den Vortrag. Da waren richtig viele, richtig gute Impulse drin, fand ich. Also echt auch nochmal gute Denkanstöße, wie wir in Vergaben auch nochmal Spielräume nutzen können und Ideen reinbringen können an Kriterien. Also vielen Dank dafür. Was ich so beobachte, ist, es gibt, wie du auch schon treffend festgestellt hast, in den Vergabeabteilungen wenig Erfahrung. Hier und da gibt es so ein bisschen Ansätze von Leuten, die versuchen eben so in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube, also einerseits sozusagen würde sich total lohnen, strukturiert diese ganzen Punkte, die du aufgezählt hast, nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten in Beispielformulierungen etc., einfach Unterstützungsmaterialien, so eine Toolbox zu haben für die Vergabestellen oder auch für die IT-Leute in der Verwaltung, die eben Vergaben durchführen möchten. Und das andere ist, die Vorlagen oder sozusagen die Ausschreibungen, die es schon gibt in der Verwaltung, die Vergaben, mal so ein bisschen zu schauen, was haben wir dafür für Erfahrungen gemacht, das zu sammeln. Da wäre meine Frage, fällt dir spontan ein guter Ort ein, in dem wir das tun können? Oder gibt es vielleicht schon einen Ort, kennst du einen Ort, wo wir eben solche Informationen zusammensammeln können? Vielleicht auch generell in die Runde, wenn irgendeine Person hier was kennt.
Ja.
Open Code? Es gibt da ja auch nicht Code-Repos, in denen relativ viele Diskussionen laufen.
Jo. Ja, vielleicht noch eine andere Frage, wenn ich kurz da rein. Wie wird es, also wäre das egal, von wem das kommt? Also, wenn das jetzt zum Beispiel diese Kriterien oder diese Vorschläge aus einer Wirtschaft, Zivilgesellschaft von anderen Verwaltungen oder ist es eigentlich Wurst, wo die herkommen? Oder, weil das ist nämlich auch so eine Frage, die wir eben immer wieder diskutieren. Wer ist das, der das dann aufstellt? Und deswegen denken wir eben auf so eine Stiftung rum, aber es ist ja am Ende des Tages, müsst ihr damit arbeiten. Hast du denn, also Gefühl dazu? Kann ich das so?
Also ich gehe da mit, ich glaube, es würde schon helfen, wenn man nochmal eine neutrale Organisation hat, die sich mit dem Thema nochmal intensiver beschäftigt. Naja, also... Ja, also das ist eine spannende Frage. Was heißt auch neutral? Ne? Also natürlich sozusagen innerhalb der Verwaltung gibt es verschiedene Meinungen zu dem Thema, in der Wirtschaft gibt es verschiedene Meinungen zu dem Thema. Das ist einfach eine komplexe Fragestellung. Kann ich jetzt so auch nicht so aus dem Stegreif beantworten.
Aber das wäre mal was. Also dass wir das mitnehmen.
Ja, genau. Ja. Also vielleicht nochmal so ein bisschen so die Anknüpfung. Ich glaube sozusagen, das, was schon passiert, so ein bisschen zu schauen, was gibt es schon, was können wir irgendwie daraus lernen, wäre vielleicht nochmal ein guter Ansatz. Ja. Und da ist wahrscheinlich auch im ersten Schritt gar nicht mal so unbedingt so, also würde ich jetzt behaupten, gar nicht mal so wichtig, wer es tut. sondern vielleicht können wir auch so einen kollaborativen Ansatz an der Stelle irgendwie fahren. Also wie wir im Prinzip auch Software entwickeln, auf die gleiche Art und Weise, wenn wir auf die gleiche Art und Weise dahin kommen, Vergabeunterlagen zu erstellen. Also wir hatten auch schon mal drüber nachgedacht, einfach Vergabeunterlagen schon vor der Vergabe einfach irgendwie in ein offenes Repository zu schmeißen und kollaborativ zu fragen, hey, hat irgendwer Anmerkungen dazu? Dann haben wir nämlich keine Bevorteilung eines einzelnen Herstellers an der Stelle. Das wäre halt auch ein spannender Ansatz, den ich super gerne mal ausprobieren würde, aber es, also, ja, ja, all solche Dinge, also so ein bisschen Vergaben mehr als sozusagen in derselben Manier denken, wie wir Open Source Softwareentwicklung denken, wäre vielleicht auch ganz interessant.
Ja, ich glaube, das Denken so in oder nach Best Practices zu schauen, zu gucken, wo gibt's schon Erfahrungen. Wir machen das sowieso. Wir gucken nach Best Practices. Wir gucken, wo ist schon freie Software von Verwaltungen ausgeschrieben worden? Wo gab's kollaborative Beschaffungen zum Beispiel von freier Software bereits? Ich glaube, das Ganze strukturiert zu machen und auch noch mit einer breiteren, Beteiligung zu machen, ist auch deswegen hilfreich, weil es den Mut stärkt, dann in diese Richtung zu gehen. Also wenn in Verwaltung, kann mir vorstellen, ich habe den Einblick auch nicht, aber kann mir vorstellen, dass oft erstmal auch eine große Angst da ist. Also ich beschreite ja neue Wege, was passiert unterwegs, wer schimpft mich danach, wenn irgendwas schief geht, wo sind vielleicht noch keine bin ich der Erste, der sowas macht? Hat vor mir noch niemand irgendwo jemand solche Erfahrungen gesammelt? Und wenn ich dann sehe, doch, die Erfahrung gibt es schon an ganz vielen Orten und es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen, dann kann ich das machen. Und das Gleiche gilt natürlich von umgekehrter Seite für solche Kriterien, die an irgendwelchen Stellen eben auch schon aufgestellt worden sind und strukturiert gesammelt werden könnten.
Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Also ich glaube sozusagen, der Faktor Angst spielt sicherlich in einigen Organisationen eine Rolle. Ich glaube aber vor allem auch so ein bisschen die, also einfach neue Pfade zu beschreiten, ist natürlich auch erst auf eine gewisse Art und Weise unbequem. Man kommt plötzlich mit Fragestellungen in Kontakt, die man vielleicht so einfach noch nicht hatte. Und dann ist es einfach dann für so eine Vergabestelle auch einfacher, einfach die ausgetretenen Pfade zu nehmen und so zu machen wie beim letzten Mal. Und ich glaube, genau aus diesem Grund heraus ist so dieses, diese Toolbox, dieses Wissen zusammenzusammeln, um es einfach möglichst einfach zu machen, gut auszuschreiben, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben policymäßig in den letzten Monaten, Jahren, ist ja einiges passiert, haben einiges gesehen. Das ist so die gute Grundlage. Wir haben jetzt mit E-Government-Gesetz des Bundes auch eine solide rechtliche Grundlage, auf der man sowas aufbauen könnte. Ich glaube, der komplexe Part wird jetzt, das jetzt den Vergabestellen zu erklären, was sie da eigentlich genau tun sollen, wie sie dieses Gesetz auslegen, interpretieren können. Und sie da auf dem Weg zu unterstützen, wäre, glaube ich, also könnte einen großen, großen Impact haben, habe ich die Hoffnung.
Ja, danke für den Impuls, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, wir sind auch am Ende der Zeit angelangt. In dem Sinne, vielen Dank und bleibt gerne gleich da für den Folgevortrag, wo es wieder um Geld geht, aber aus einer anderen Perspektive. Applaus